Deutschlandfunk, Andruck.
Die orangene Revolution in der Ukraine, die Kopftuchproteste im Iran oder die Straßenblockaden der Klimaaktivisten. Die Ereignisse haben einen gemeinsamen Nenner. Sie wollen Dinge verändern, sie wollen auf Missstände aufmerksam machen. Sie sind aber auch sehr unterschiedlich, etwa in ihrer Organisation wie auch in ihrer Wirkung. Was Protest leisten kann, wie er gestaltet sein kann, wie wandelbar er sein muss, das bespreche ich mit meinem Gast Tarek Siddiq. Er ist Protestforscher und hat das Buch Die neue Protestkultur veröffentlicht. Herzlich willkommen, Herr Siddiq.
Danke Ihnen.
Protest, Herr Siddiq, ich habe es gesagt, ist etwas, das ständig im Wandel ist, im Wandel sein muss, um einerseits Aufmerksamkeit zu erregen, um aber auch Lücken auszumachen und zu nutzen, um die Agierenden zu schützen. Und als Beispiel haben Sie in Ihrem Buch da die Demokratiebewegung in Hongkong 2019 aufgenommen, wo ja Taktiken, die etwa 2014 noch scheiterten, kreativ weiterentwickelt wurden, wo aus Niederlagen gelernt wurde. Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Ja, also man hat sowieso als Protestbewegung in Hongkong immer das Problem gehabt, dass auch das System sich ja dauernd verändert hat. Also man hatte erstmal im chinesischen Kaiserreich, dann britische Kolonialherrschaft und dann sich auch eine verändernde chinesische Herrschaft, die auch mit der Zeit repressiver wurde. Also am Anfang durchaus bereit war, so eine gewisse Art von Protest zuzulassen und auch unter anderem wegen der Beziehung mit Großbritannien verhandlungsbereiter war, sich dann aber zunehmend weiter eingemischt hat. Und das hat auch dazu geführt, dass die Protestierenden sich jetzt überlegen mussten, erstmal, was sind unsere veränderten Ziele vielleicht, die sich auch mehr zugespitzt haben, sich noch stärker in Richtung einer Demokratisierung engagiert haben, sich nicht mehr mit weniger zufrieden geben wollten und gleichzeitig auch sich damit auseinandersetzen mussten, dass der Staat viel mehr Präsenz zeigt, wenn er eben mit Militäreinheiten reingeht, wenn er gezielt auch Anführer der Bewegung verfolgt, dass man eben versucht, sich zu organisieren und eine Anführerschaft zum Beispiel, dass man sich über soziale Medien irgendwie verständigt, teilweise auch eigene Apps entwickelt, Ratgeber, wie man taktisch vorgehen kann, irgendwie entwickelt.
Nicht sichtbar ist, keine Anführer hat und auch ein Stichwort war, seid wie Wasser. Was heißt das genau?
Also vor allen Dingen, dass man eben keine Angriffsfläche bietet, dass man auch flexibel auf Situationen reagiert. Man kann sich das, glaube ich, ganz gut in so einer Menschenmasse vorstellen, die nicht verfestigt an einem Ort ist, die jetzt nicht so auf einen Platz geht und dann auch ein bisschen überfordert ist, wenn die Sicherheitskräfte kommen und die Menschen vertreiben, sondern eher eine Menschenmasse, die sich gegenseitig informiert, sagt, hier sind gerade Polizeieinheiten, ganz schnell ausweichen, das hat man teilweise auch eben über digitale Kommunikation gemacht, dass man sich gegenseitig warnt, woanders hingeht, an einem Ort, wo die Polizei vielleicht nicht so präsent ist, stärker disruptiv wirkt, also das mal so als ganz konkretes Beispiel, aber es ist auch ein größeres strategisches Prinzip, dass man eben sich nicht auf eine Sache zu früh festlegt und dann eben der Staat auch genau darauf reagieren kann, sondern die Taktik immer daran anpasst, wie gerade der Staat sich verhält.
Bei den Wahlen 2019 konnte das Pro-Demokratie-Lager dann ja einen Erfolg verzeichnen. Das heißt, die Opposition hatte wieder Gesichter. Man konnte auch wieder gegen jemanden konkret vorgehen. Dann kam aus China das Sicherheitsgesetz, die Wahlrechtsreform 2020, 2021. Ist Ihrer Ansicht nach dieser Protest also erstmal erloschen?
Fürs Erste würde ich das so sagen. Dieser Protest hatte also ein paar Probleme. Das eine war, China war offensichtlich nicht bereit zu verhandeln. Also es hatte den Willen und auch die Kapazitäten, über einen sehr langen Zeitraum durchzuhalten. Und dazu kam eben erschwerend die Pandemiesituation 2020. Als auch die Aktivistinnen selber also betroffen waren von der Pandemie, gleichzeitig auch häufig sich auch an Auflagen gehalten haben, weil sie ja auch eben nicht den Tod von zahlreichen Mitmenschen riskieren wollten, dadurch sich auch selber zurückgenommen haben. Das hat dem Staat wiederum ein Zeitfenster eingeräumt, sehr viel stärker auch gegen Oppositionelle vorzugehen, die Sicherheitsgesetze im Eiltempo durchzuführen und damit auch die Opposition zu einem guten Teil zu zerschlagen. Gleichzeitig muss man aber eben sagen, diese ganz große Graswurzelbewegung, die ist schon so ausgelegt, dass sie sich innerhalb kürzester Zeit wieder zusammenfinden
kann. Ja, Sie weisen ja auch darauf hin, dass das eine ganz lange Tradition hatte, eben genau. Schon aus der britischen Kolonialherrschaft, dass irgendwann erreicht wurde, dass es eine regionale Administration gibt und natürlich Teile dieser Protestbewegung diese neue Organisation, diese Administration auch getragen haben. Was könnte das, also das heißt, es gibt eine große soziale Bewegung, es gibt ein großes politisches Bewusstsein in der Zivilbevölkerung. Was könnte das für mögliche zukünftige Proteste bedeuten?
Ich würde mir das so vorstellen, das ist jetzt spekulativ, aber ich stelle mir das so vor, dass es zukünftig zu ähnlichen Protestwellen kommen kann. Also immer dann, wenn der Staat etwas überreizt, wenn er etwas macht, was unvorhergesehen war, was den bisherigen Konsens sprengt, dass dann die Unzufriedenheit kurzzeitig so hoch geht, dass sie in Straßenproteste überschwappt. Und das ist so eine Art Feedback. Also die Gesellschaft sagt, hier war es zu viel, und der Staat muss dann erstmal einen Schritt zurückgehen. Und das ist immer so dieses Geben und Nehmen, dieses Hin und Her. Und dieses Potenzial ist weiterhin da. Das heißt also, auch weiterhin ist das Potenzial von Massenprotesten etwas, was abschreckend wirken kann für den chinesischen Staat, nicht zu viel zu machen. Jetzt hat man das Sicherheitsgesetz durchgedrängt, aber dass man bei anderen Sachen noch nicht vorgeht, dass man nur ganz gezielt bei den kleinen Teilen der Oppositionellen vorgeht, aber in der großen Masse diese Massenverhaftungen noch nicht durchführt, dass es so ein gewisses Abschreckungspotenzial aus der Gesellschaft herausgibt.
Grundsätzlich schreiben Sie, sei friedlicher Protest wirksamer als gewaltsamer. Warum ist das so?
Ich kann mit friedlichem Protest viel mehr Menschen erreichen. Also wenn die Idee ist, ich versuche hier wirklich eine Masse auf die Straße zu bringen, die auch Eliten davon überzeugt, einfach durch die Anzahl. Friedlicher Protest kann Ältere erreichen, kann Jüngere erreichen, kann moderate Kräfte erreichen. Ich habe einfach viel mehr Potenzial, Leute auf die Straße zu bringen. Und gleichzeitig muss ich ja auch die Eliten irgendwie davon überzeugen, dass sie mit mir mitspielen, dass sie sich auch überzeugen lassen, dass sie sich auf Verhandlungen einlassen. Und wenn ich jetzt sage, Tod den Eliten, ist das jetzt nicht eine gute Verhandlungsbasis. Wenn ich einen Galgen aufhänge mit Politikern, kleine Anspielung, Sie merken es, ist nicht die beste Grundlage für Verhandlungen mit der Politik, sondern dann schrecke ich wiederum Personen ab.
Kommen wir mal zu den immer wieder aufkommenden Protesten im Iran, mit denen Sie sich ja intensiv beschäftigt haben. Die Proteste 2017, 2022 stellten die Legitimität des iranischen Regimes in Frage. Und wie in Hongkong beobachteten Sie hier, dass die Machthaber warteten, bis die Demonstrationen nachließen, um dann härter gegen die Opposition bzw. Demonstrationen vorzugehen. Was steckt hinter dieser Taktik?
Also auch ein ganz klassisches Argument von Protestierenden war, wenn wir aufhören zu protestieren, kommt die Polizei. Man hat immer Angst davor, jetzt durch die Repressionen noch mehr Proteste anzustacheln. Dass dann Leute sagen, jetzt sind meine Verwandten getötet worden, meine Freunde getötet worden, jetzt muss ich erst recht auf die Straße gehen, jetzt muss ich erst recht hier gegen diesen Staat aufbegehren. Und das will man genau vermeiden. Das heißt, man wartet dann eher ab, bis diese unmittelbare Wut sich erstmal ein bisschen gelegt hat, lässt das vielleicht auch ein bisschen auslaufen und dann anzugreifen, wenn ich merke, jetzt ist es so ein bisschen gekippt, jetzt kann ich auch anfangen, vereinzelt Repressionen durchzuführen, stärkere Repressionen durchzuführen. Gleichzeitig ist aber das ganz Kritische, und da verschätzen sich Machthaber regelmäßig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Also zu sagen, jetzt kann ich mit Verhaftungen gegen Oppositionelle vorgehen, ohne dass es diese große Wut anstachelt. Und das ist immer so eine Ermessens, also es gibt keine klare Regel dafür, wann das der Fall ist. Da muss ich irgendwann Entscheidungen treffen.
Aber dieser Effekt ist wiederkehrend zu erkennen.
Der Effekt ist wiederkehrend zu erkennen. Und auch diese Eskalationsspirale ist wiederkehrend zu erkennen. Also ganz häufig diese großen Massenproteste, ich denke jetzt anderes Beispiel, Bangladesch dieses Jahr, wo ja es genau die Repressionen des Staates waren, die zu noch größeren Protesten geführt haben, die zu einer Solidarisierung mit den Protestierenden geführt haben, auch aus Teilen des Machtapparates und wo dann eben auch die Regierungschefin abtreten musste.
Wir hatten vor kurzem das Buch von Vincent Bevins in der Sendung. Das ist ein US-amerikanischer Journalist und er hat geschrieben über Protestbewegungen und Revolutionen zwischen 2010 und 2020, also auch über die arabische Revolution. Und er stellt fest, dass ein Umbruch, ein Systemwechsel nur erfolgen kann, wenn die diesen Umbruch tragenden aktiven Gruppen dann auch übernehmen können, also wenn kein Machtvakuum entsteht. Wie schätzen Sie das für den Iran ein? Weil Opposition kann ja nicht so wirklich wachsen dort.
Genau, das ist ein taktisches Problem, was man hat, dass man zumindest im eigenen Land in der Regel keine große Opposition zeigen kann, weil sobald ich eine Führerschaft zeige, kann sie ja verhaftet werden. Es gibt aber durchaus Strukturen, die existieren, die aber clandestin operieren, also die sich halt verstecken müssen vor dem Staat, damit auch vor der Öffentlichkeit verstecken müssen, die vielleicht auf so einer kleineren Ebene Protestgruppen organisieren zum Beispiel, auch gewerkschaftlich sich organisieren. Da hat man eben nicht sozusagen eine Führerschaft von so 3-4 Leuten, vielleicht 12, sondern man hat tausende Menschen, die so im Kleinsten irgendwie eine Gruppe leiten. Das ist dann schwer, diese alle auf eine Linie zu bringen und zu sagen, das ist unsere gemeinsame Plattform. Ich würde aber dieser Aussage noch ein Stück weit widersprechen, müssen Sie etwas anders einordnen. Ich denke nicht, dass es zwangsläufig eine geeinte Opposition braucht, die auch ein Machtvakuum verhindern kann. Es braucht Menschen, die Verhandlungen führen können. Gleichzeitig können sich teilweise auf Eliten verlassen, die brechen mit den alten Eliten. Und dann kann es durchaus sein, dass man sagt, naja, wir haben hier einige Leute, die Kenntnisse haben in dem Bereich und die arbeiten mit anderen Leuten zusammen, die vielleicht auch noch aus dem Machtapparat ausscheren und einen geordneten Übergang ermöglichen. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel eine Übergangsperiode, in der, und das ist eine ganz kritische Phase, eben noch ein gewisses Machtvakuum existiert. Aber solange sich alle daran halten, kann es möglich sein, dann die Macht zu übergeben an eine sich jetzt herausbildende in der Opposition. Aber ja, das ist ein deutlich schwierigerer Weg und es ist in der Regel einfacher, wenn ich bereits eine geeinte Opposition habe und eine geeinte Plattform.
Das Abnehmen des Kopftuchs, das nennen Sie einen zivilen Ungehorsam, ein Protest gegen ein ungerechtes Gesetz. Warum ordnen Sie das so ein und nicht einfach als öffentliche Demonstration?
Ich wollte damit vor allen Dingen betonen, dass dieser Protest auf einer individuellen Ebene stattfindet. Er ist auch nicht immer öffentlich in dem Sinne, dass er, also mir ist ja Öffentlichkeit ganz wichtig, wenn es um Protest geht, aber er ist nicht öffentlich in dem Sinne, dass er unbedingt auf der Straße stattfinden muss, sondern er kann auch in diesen semi-öffentlichen Räumen, wo, ja, ich habe das als Beispiel in dem Buch zum Beispiel eine Einkaufspassage. Genau. Das kann auch so ein Ort sein, wo jetzt nicht die große Masse der Bevölkerung dran vorbeiläuft, aber der Staat trotzdem herausgefordert wird, wo signalisiert wird, hier gibt es einen gewissen Unmut, einen gewissen Widerstand. Und das ist dann eben so eine Art, ich breche Regeln, das ist so der ungehorsame Teil und ich tue es auf einer sehr individualisierten Ebene. Ich brauche jetzt nicht unbedingt mehrere Leute mitzuziehen. Bei der Demonstration muss es eigentlich eine Gruppe sein. Es ist auch, wenn wir jetzt über Demonstrationen jetzt juristisch reden, wenn wir über Versammlungen reden. Mhm. Für eine Versammlung brauche ich mehr als eine Person.
Stichwort ziviler Ungehorsam, das ist ja was anderes, ob ich das in einem repressiven System wie im Iran mache oder eben in Deutschland, einem Rechtsstaat. Die Aktionen von Klimaschützern werden oft als ziviler Ungehorsam eingeordnet. Hier wiederum mit der Kritik, dass es in einer Demokratie andere Mittel gäbe, sich einzubringen. Wie bewerten Sie das?
Das ist ganz interessant, weil Sie jetzt auf einen Punkt abzielen, den ich in dem Buch so ein bisschen überspringe, aber da kann ich ja wunderbar was dazu sagen. Ich bringe ja zivilen Ungehorsam und Widerstandspraktiken zusammen, um genau Autokratien und Demokratien miteinander vergleichen zu können. Ziviler Ungehorsam, da will jetzt genau das Gegenargument, kann es eigentlich nur in einer Demokratie geben. Weil ziviler Ungehorsam eigentlich daraus besteht, dass ich den Regelbruch demonstrativ durchführe, das System an sich aber anerkenne.
Auch die Konsequenzen.
Und das kann ich nur in einer Demokratie in dem Sinne machen, wenn ich das System auch akzeptiere. In der Autokratie sprechen wir meistens eben genau von Widerstandspraktiken. Und ich versuche ja diese Parallelen dann zu betonen, zu sagen, naja, also manchmal kann man da auch sagen, das ist ganz ähnlich. Aber ich würde jetzt zum Beispiel bei den Kopftuchprotesten viel stärker von Ungehorsam sprechen.
Ja.
Und aber gerade bei der letzten Generation sagen, das ist Ungehorsam.
Eine Rolle spielt ja auch, wie radikal solche Proteste sind. Das kann mobilisieren, das kann aber auch abschrecken. Und wenn jetzt die x-te Flughafenblockade jetzt nicht mehr aufhorchen lässt oder denken lässt, naja, sie haben ja eigentlich recht, sondern es einfach nur noch nervt, dann gibt es ja dort leider nicht diese Lerneffekte oder Weiterentwicklungseffekte, was man sich jetzt wünschen würde. Ja, sie haben recht, aber was kommt jetzt?
Ja.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass es dort nicht solche Lerneffekte gibt?
Da müsste man die Organisatoren selber fragen. Ich denke, es gibt durchaus Lerneffekte im Einzelnen, aber jetzt vielleicht nicht in dieser großen Struktur. Und das hat bestimmt auch mit der Organisationsform zu tun. Also wenn ich gerade Formen von zivilem Ungehorsam mir anschaue, das ist ja auch wieder eine kleinere Art von Aktivismus. Das ist geht dann vielleicht nicht um die Einzelperson, aber es geht um so kleinere Bündnisse, kleinere Gruppen, die sich jetzt nicht zu Tausenden in der Regel organisieren. Und dann ist es natürlich schwerer, das zu übertragen, weil vielleicht eine Person immer diese Art von Protest durchführt und jetzt nicht so viele andere Leute involviert sind, die daraus jetzt lernen könnten, was Neues entwickeln könnten. Oder auch, weil ich mich sehr festgelegt habe auf eine bestimmte Protestform. Bei der letzten Generation zum Beispiel, das ist ja auch Teil ihres Markenkerns geworden, eine bestimmte Art von Protest anzuwenden. Wenn sie was anderes machen, dann war auch die Reaktion in der Öffentlichkeit etwas verwirrt. Also gab dann ja auch immer wieder so Ankündigungen, auch jetzt, ich glaube, dass man ja fürs Parlament kandidieren wollte. Das ist ja auch auf ein gewisses Unverständnis gestoßen, weil das passt nicht zu diesem Markenkern. Mhm. Und dann würde ich sagen, für eine Bewegung braucht es ja vielleicht auch andere Gruppen, die dann eben darauf aufgreifen und das übernehmen.
Die jüngsten Proteste gegen Rassismus und Antisemitismus Anfang des Jahres waren sichtbar, aber sie hatten, schreiben Sie, ja zunächst keine konkrete Forderung. Die sind halt dagegen und gegen etwas zu sein, ist einfach, schreiben Sie, zu sagen, was man stattdessen will, ist sehr komplex und eine emotionale Reaktion kann diesen Protest nicht dauerhaft tragen. Jetzt haben Sie das beobachtet, Deutschland hat eine lange Tradition in Sachen sozialen Bewegungen. Was denken Sie, kann eine oder mehrere soziale Bewegungen entstehen, die tatsächlich ein weiteres Erstarken des Rechtsextremismus auch in den Institutionen verhindern kann?
Sicherlich, aber vielleicht den ersten Teil würde ich bestätigen. Es kann sicherlich eine soziale Bewegung entstehen. Ich glaube, dafür gibt es auch Anzeichen. Ich glaube nicht, dass die soziale Bewegung das jetzt verhindern kann, weil wir da von unterschiedlichen Zeitlichkeiten sprechen. Eine soziale Bewegung, die entsteht, wenn Sie jetzt denken an 68, wann hat 68 angefangen? Eigentlich nicht 68, sondern schon ein paar Jahre davor. Und dann, bis es wirklich auch einen Effekt auf der politischen Ebene gibt, da sprechen wir über die 70er Jahre. Und wenn ich jetzt analog dazu hier denken würde, gut, die Proteste fangen jetzt vielleicht Anfang dieses Jahres an und bis sich daraus eine Bewegung bildet, bis dann diese in Institutionen gehen, bis dann es irgendwie auch einen Ansprechpartner für künftige Bewegungen innerhalb der Institutionen gibt, so diesen Marsch durch die Institutionen.
Ja.
Das würde eher so 5 Jahre dauern. Und wenn wir jetzt über einen aktuellen Rechtsruck reden, wenn wir über aktuelle Entwicklungen reden, auch jetzt Verschärfung von Migrationspolitik sprechen, das passiert jetzt unmittelbar. Das ist auch nach Solingen dieser unmittelbare Handlungsdruck. Das lässt sich dadurch nicht einfach so verhindern, weil dafür sind die falschen Leute an den falschen Schaltstellen. Da waren andere Bewegungen viel langfristiger unterwegs. Da waren auch rechte Bewegungen viel langfristiger unterwegs. Mhm. Und da würde es eher darum gehen, wie kann man das umkehren mittelfristig.
Sie schreiben über die Einschränkung des Versammlungsrechts in den USA, aber auch in Deutschland, zum Beispiel in Bayern. Sie zitieren Amnesty International, die sagen, dass das Recht auf Protest weltweit gefährdet sei. Was bedeutet das für die Demokratie, die ja vielerorts angegriffen wird?
Es ist auf jeden Fall eine Gefahr für die Demokratie. Versammlungsfreiheit ist ja grundsätzlich einer der, ich würde sagen, so mit das Fundament von Demokratie, aber auch ein Fundament von demokratischem Ausdruck in Nichtdemokratien. Also es geht ja über die Demokratie hinaus. Mhm. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, das existiert unabhängig von meinem politischen System.
Und Minderheiten, wenn ich, egal welche, dürfen sich sichtbar machen.
Genau, und dürfen sich artikulieren. Und aber, dass ich, wenn ich das angreife, dann säge ich an einem der Standbeine, die für eine Demokratie notwendig sind, weil wenn ich mich nicht frei artikulieren kann, dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob ich noch wählen darf oder nicht, weil ich durfte ja gar nicht eine Meinungsbildung betreiben. Ich durfte ja gar nicht um Positionen werben, für Positionen aufmerksam machen. Ich konnte ja gar nicht eine Plattform entwickeln. Und dann ist aber die Frage, ob ich am Ende einen Wahlzettel reinstecke oder nicht, ohne dieses ganze Vorgelagerte, ohne diese ganzen Freiheiten, viel weniger wert.
Sie haben es schon angesprochen, es gibt ja auch die andere Variante, dass das Recht auf Protest genutzt wird, um die Abschaffung der Demokratie zu fordern. Ja, was fängt man damit an? Eins von den Dingen, die man, wie man so schön sagt, aushalten muss?
Es ist ein Grundrecht. Ich habe auch ein Grundrecht darauf, gegen die Demokratie zu sein, solange ich die Institutionen nicht aktiv angreife. Und das ist ja auch die Unterscheidung, die ich in dem Buch mache. Wenn ich an einer Versammlung teilnehme, wenn ich protestiere, dann ist das erstmal eine Meinungsäußerung. Das ist keine Gefahr für die Institution. Mhm. Wenn aus dieser Meinungsäußerung dann eine Handlung sich entwickelt, wenn ich jetzt also sage, okay, ich gehe vielleicht als eine Partei in die Parlamente, die die Demokratie aktiv abschaffen möchte, ich greife die Justiz an, ich greife Oppositionelle an, ich werde physisch gewalttätig gegenüber Andersdenkenden, dann sind Grenzen überschritten und da muss ich dann eben auch dagegen vorgehen. Aber grundsätzlich ist das Recht auf Versammlungsfreiheit nicht daran gekoppelt, ob ich das existierende System unterstütze oder nicht. Und das ist auch wichtig, weil dieses Grundrecht, ja wie gesagt, ein Menschenrecht ist. Und umgekehrt könnten das ja Autokratien genauso gut sagen. Und das machen sie ja auch. Sie sagen ja immer wieder, dieser Protest wird unser System abschaffen. Wir sind dagegen. Und wenn ich jetzt aber sage, naja, das gilt aber nur bei bestimmten Systemen und nicht bei anderen Systemen, dann operiere ich aber nicht mehr in der Logik des Menschenrechts. Und dann habe ich sozusagen demokratisches Recht geschaffen, aber kein Menschenrecht. Und das fände ich auch, also gerade eben in der Menschenrechtsarbeit, und Sie merken, das ist mir auch ein Anliegen, finde ich das gefährlich.
Wir haben ja viel darüber schon gelernt, wie Rechtsextremismus als soziale Bewegung funktioniert, wie sie in bestimmten ländlichen Regionen Landnahme praktizieren. Das heißt, dort sind neu gegründete Vereine und die Kindergärten ideologisch aufgeladen. Sie schreiben aber auch, dass man den Islamismus als soziale Bewegung verstehen muss. Was übersehen wir da?
Ich denke, was oft in der Debatte untergeht, ist, es wird so als so eine Idee verstanden oder auch als was so ganz Theoretisches, vielleicht auch falsche Ansichten, aber ganz häufig hat das eine soziale Basis. In ganz vielen Ländern, das gilt nicht für jede Form von Islamismus, aber es gibt islamistische soziale Bewegungen, die eigentlich auch als Graswurzelakteure operieren, die zum Beispiel in Nachbarschaften Krankenhäuser unterhalten, Schulen unterhalten, wo auch gerade in armen Vierteln arme Menschen gar nicht eine Möglichkeit haben, an eine Gesundheitsversorgung, an eine Bildungsversorgung Möglichkeit zu kommen, ohne mit Islamisten zusammenzuarbeiten oder in irgendeiner Form mit denen in Berührung zu kommen. Und das unterschätzt die soziale Basis. Also in dem Moment, wo ich sage, ich brauche das eigentlich nur ideell zu kontern oder ich kann da irgendwie was ganz leicht verbieten, habe ich mich eigentlich schon verschätzt, weil es gibt bestimmte soziale Probleme, auf die sie auch eine Antwort liefern oder vermeintlich liefern. Und es gibt auch Menschen, die abhängig sind, sozial, ökonomisch, politisch, die dann eben da auch mitwirken. Und das ist sehr schwer rein repressiv zu verhindern. Und es ist auch im Umgang, erfordert es eine gewisse Komplexität. Es erfordert es, Islamismus auch ernst zu nehmen.
Nun haben wir auf der Buchmesse auch einen politischen Protest. Italien ist Gastland. Der offizielle Auftritt des Landes ist aber nach Meinung vieler im Kulturbetrieb verzerrt, beziehungsweise es wurde politisch Einfluss genommen auf die Themenauswahl. Es gibt jetzt ein Alternativprogramm. Die Wiederkehr des Faschismus sollte also nach Ansicht von Rom nicht so Thema sein hier auf der Buchmesse. Jetzt ist es lauter, als wenn Sie diese Mühen nicht gemacht hätten. Ist das Ihrer Ansicht nach ein gelungener Protest, also der spürbare Sand im Getriebe?
Ich denke, es hat auf jeden Fall einen ganz wichtigen Effekt, dass auf der internationalen Ebene viel darüber gesprochen wird. Also es gab ja gerade unter der Regierung Meloni immer wieder diese Versuche, sich zu normalisieren. Das ist ja genau das Gegenteil, was zum Beispiel die AfD macht auf der internationalen Ebene.
Noch,
ja. Aber bei Giorgia Meloni ist ja sehr klar, sie versucht sich pragmatischer zu geben, nicht moderat, das ist mir eine ganz wichtige Unterscheidung. In den Positionen bleibt sie hart, aber die Art, wie sie kommuniziert, ist immer, man kann mit mir arbeiten. Und wenn es jetzt um Putin geht, wir können drüber sprechen. Und das ist natürlich auch eine Art der Skandalisierung, auch innerhalb Europas zu sagen, naja, aber bitte vergesst nicht, was da tatsächlich noch passiert, was on the ground passiert. Dass nur weil das jetzt irgendwie ein bisschen netter formuliert ist, die politische Substanz sich nicht verändert hat.
Und dass es Zensur gibt.
Dass es Zensur gibt. Mhm. Und was ganz oft soziale Bewegungen machen, gerade wenn repressive Akteure an die Macht kommen, ist den Umweg über das Ausland zu gehen, weil innerhalb des Landes Räume geschlossen werden, weil innerhalb des Landes bestimmte Gespräche auch nicht möglich sind. Und das ist jetzt, das meine ich zweigleisig, auf der internationalen Ebene vor der eigenen Regierung warnen, aber auch über die internationale Ebene auch im eigenen Land darauf aufmerksam zu machen, dass es auch diese Gegenstimmen gibt, dass das eben nicht das Italien schlechthin ist, sondern eben immer noch eine Partei, die eine Minderheit der Wählenden vertritt. Mhm.
Vielen Dank. Tarek Siddiq war das, Autor des Buches Neue Protestkultur, Besetzen, Kleben, Streiken, der Kampf um die Zukunft. Bei Hansa Blau erschienen, 190 Seiten, 20 €. Danke, Herr Siddiq.
Danke Ihnen.